Kalen Moreau war nie jemand gewesen, der sein Heimatdorf Hazelwood als aufregend bezeichnet hätte. Eingekesselt von dichten Wäldern und altmodischen Hauptstraßen bestand sein Alltag aus Routine, Grillabenden und gelegentlichen Ausflügen zum See. Doch an jenem Samstagmorgen war etwas anders. Etwas in der Luft. Noch konnte er es nicht greifen. Er hatte gerade ein paar Würstchen und Maiskolben bei Wally's Grocery geholt, um am Abend ein kleines Grillfest mit Freunden zu feiern. Der Herbst schlich sich mit frischer Luft in die Gärten und das Feuerholz für die Feuerschale war bereits aufgeschichtet. Kalen freute sich auf einen entspannten Abend. Doch kaum war er zur Tür hereingekommen, ertönte draußen ein ungewohnt lautes Motorengeräusch. Mehrere große Trucks fuhren langsam durch die Straßen, Lautsprecher auf den Dächern. Eine raue, vorab aufgezeichnete Stimme schallte durch die Gassen. »Dies ist eine Notfallwarnung. Kehren Sie umgehend in Ihre Häuser zurück. Schließen Sie Fenster und Türen. Für Ihre eigene Sicherheit bleiben Sie drinnen.« Kalen stutzte. Kurz darauf vibrierte sein Handy und dieselbe Botschaft blinkte auf dem Bildschirm auf. »Notfallalarm, bitte. Bleiben Sie in Ihren Häusern. Fenster und Türen geschlossen halten. Extremes Wetterereignis steht unmittelbar bevor.« Ein Sturm? In Hazelwood? Es hatte in letzter Zeit keine Unwetterwarnungen gegeben, geschweige denn einen Hinweis auf Tornados oder andere Naturphänomene. Die Menschen vor Wally's, bisher noch mit Einkaufswagen oder Kindern beschäftigt, unterbrachen ihre Gespräche und stiegen mit schnellen, verwirrten Bewegungen in ihre Autos. Auch Kalen beschloss, lieber auf Nummer sicher zu gehen. Er setzte sich in seinen rostigen alten Hatchback und fuhr die knappen 2 Kilometer zurück zu seinem Haus. Wieder zu Hause angekommen, warf er die Einkäufe achtlos auf die Küchentheke und begab sich sofort zum Wohnzimmerfenster. Neugierig und beunruhigt zugleich beobachtete er, was draußen geschah. Wolken zogen auf, aber nicht wie gewöhnlich. Sie waren riesig, pechschwarz und wirbelten unnatürlich schnell umeinander. Aus ihrem Innern blitzten nicht nur grelle Lichter, sondern auch farbige Entladungen. Violette Blitze, die manchmal grün aufleuchteten. Und dann war da dieser Geruch. Selbst mit geschlossenen Fenstern konnte Kalen ihn riechen, metallisch, fast wie Blut. Aber auch mit einem säuerlichen Unterton, der ihm in der Nase brannte. Keine Tiere, keine Menschen, keine Geräusche. Selbst die sonst so lästigen Grillen und Frösche schwiegen. Der Regen begann. Nicht lange, etwa 20 Minuten, aber intensiv. Dicke Tropfen prasselten gegen die Fenster, als ob sie Gewicht hätten. Kalen hielt die Stellung am Fenster. Das Gefühl in der Magengrube wurde immer unbehaglicher. Kaum hatte der Regen aufgehört, vibrierte sein Handy ein zweites Mal. Der neue Alarm ließ seinen Magen zusammenziehen. »Notfallalarm! Bitte bleiben Sie im Haus, schlafen Sie nicht ein. Lassen Sie auch niemanden in Ihrer Nähe einschlafen. Weitere Informationen folgen.« Er starrte auf das Display. War das ein Scherz? Wie damals, als jemand versehentlich eine Nuklearwarnung auf Hawaii versendet hatte? Aber der Wind draußen war verstummt. Die Bäume standen reglos da. Kalen öffnete die Tür, trat hinaus auf seine Veranda und blickte in die Straße. Links gegenüber saß Joaquim Peralta auf seiner altmodischen Schaukel auf der Veranda. Ein Veteran, stets ruhig und schwer aus der Fassung zu bringen. »Seltsames Wetter, nicht wahr?« rief Joaquim mit rauer Stimme. »Hast du die Notfallwarnungen bekommen?« Kalen fragte vorsichtig und hob sein Handy, um es ihm zu zeigen. Joaquim lachte kehlig. »Ach was, ich habe nur mein Festnetz, kein Interesse an Facebook oder diesem anderen Müll. Die Warnung sagt, wir sollen wach bleiben, nicht schlafen. Wirklich seltsam. Vielleicht bleibst du besser nicht draußen auf der Schaukel.« Joaquim winkte ab. »Junge, ich schlafe jeden Samstagmittag hier draußen, seit ich denken kann. Und auch als ich in Vietnam war, habe ich's nie missen müssen. Wenn's mein Ende ist, dann mit geschlossenen Augen.« Kalen lächelte, obwohl ihm nicht danach war. Er verabschiedete sich, erinnerte Carmela daran, dass er immer noch auf ihr Rezept für schwedische Fleischbällchen wartete und zog sich zurück ins Haus. Er ging in sein Arbeitszimmer, nur ein paar Schritte vom Eingang entfernt. Von dort aus konnte er durch die Jalousien hindurch Joachim beobachten, der sich langsam in den Schlaf wiegte. Ein dunkles Gefühl zog in Kailens Gedanken ein, als würde irgendetwas Ungreifbares näher rücken. Und dann zuckte Joachims Körper plötzlich. Nicht wie jemand, der in einem Albtraum zuckt. Es war ein scharfes, ruckartiges Zucken. Kailen sprang auf. Noch bevor er die Tür erreichte, geschah es. Joachims Kopf explodierte mit der Gewalt eines Feuerwerks. Nicht gesprengt im wörtlichen Sinne, eher als hätte sich etwas von innen heraus befreit. Aus dem blutigen Stumpf wuchs etwas Neues. Eine Kreatur. Zentimeter für Zentimeter. Ein dünner, aber langer Leib mit Dutzenden spinnenartiger Gliedmaßen. In der Mitte ein einziges großes glühendes Auge. Die Kreatur wankte, richtete sich auf und bewegte sich. Nein, ging in Joachims Haus. Kailen stand erstarrt auf seiner Veranda. Der erste Impuls war, davonzulaufen. Der zweite, Carmela war noch im Haus. Dann ein Schrei. Hoch, panisch, menschlich. Kailen rannte los. Ohne nachzudenken, überquerte er die Straße und stürmte in das Haus der Peraltas. Und dort begann das Grauen, das Hazelwood aus der Realität reißen sollte. Kailen Moreau trat durch die Eingangstür des Hauses der Peraltas. Und sofort umklammerte ihn eine bedrückende Atmosphäre. Nicht nur wegen des Schreis, den er zuvor gehört hatte, sondern wegen der eigenartigen Stille, die darauf folgte. Der Geruch von altem Holz, verbranntem Kaffee und etwas Neuem, etwas Kupferartigem, Eisenhaltigem, durchdrang seine Nase. Das Wohnzimmer war halb im Dunkeln. Licht flackerte nur durch eine stehende Lampe am Fenster, deren Leuchtmittel nun zu flackern begann. Auf dem Boden lag Carmela Peralta. Über ihr beugte sich das, was einst Joachim gewesen war. Nur war von dem alten Kriegsveteranen nichts Menschliches mehr übrig. Sein Körper zwar noch vorhanden, aber sein Kopf ersetzt durch die schreckliche, spinnenartige Kreatur, die sich aus seinem Hals emporgeschoben hatte. Das Ding wirkte wie eine Mischung aus einer mutierten Tausendfüßlerlarve und einem überdimensionalen Augapfel, das sich jetzt ruhig, aber konzentriert über Carmela senkte. Aus seinem Mund, oder das, was wie ein Mund erschien, ragten mehrere lange, bewegliche Fäden, nadelspitz, pulsierend, feuchtglänzend. Kailen stand wie versteinert. Carmela war bewusstlos, ihr Atem flach. Kailen konnte sehen, dass die Fäden sie schon mehrfach durchstochen hatten. An den Armen, am Hals, selbst am Kiefer. Er wusste nicht, was diese Fäden bewirkten, aber das Ergebnis war offensichtlich. Sie schlief ein. Und das bedeutete, ein neuer Laut ließ ihn zusammenzucken. Carmela stöhnte, aber nicht wie ein Mensch. Ein tiefes, gurgelndes Knurren kam aus ihrem Inneren, während sich ihre Wirbelsäule krümmte. Kailen riss sich aus seiner Starre. »Hey! Lass sie in Ruhe, du Scheißding!« Er blickte um sich. Da, neben der Tür, Joachims Golftasche. Ohne nachzudenken, griff Kailen hinein und zog den ersten Schläger, der sich greifen ließ. Ein Driver. Mit einem lauten Schrei stürmte er nach vorne und schwang die Keule mit all seiner Kraft gegen die Kreatur. Der Aufprall war saftig. Das Ding kreischte schrill, zog sich zurück, zischte wie eine Mischung aus einer Schlange und einem beschädigten Elektrokabel. Carmela bäumte sich auf, ihre Augen weit aufgerissen, ein verzweifelter Blick. Doch es war zu spät. Mit einem letzten kehligen Laut verkrampfte sich ihr Körper. Der Hals streckte sich auf groteske Weise in die Länge, während sich Haut und Muskeln unter dem Druck aufrissen. Blut spritzte gegen die Wand. Dann, mit einem feuchten, knirschenden Geräusch, wuchs auch aus ihr etwas, langsamer als bei Joachim, kleiner, dünner, aber genauso schrecklich. Kailen stolperte rückwärts, hob den Schläger erneut, doch nun kam Joachims Kreatur erneut auf ihn zu, schneller als zuvor. Sie schien gelernt zu haben. Die spinnenartigen Beine zitterten, suchten Halt auf dem Boden, der Leib drehte sich in bizarren Winkeln und die langen Fäden zuckten auf Kailen zu. Er schlug wieder zu. Dieses Mal nur knapp erwischt. Der Driver rutschte ab, traf einen der Gliedmaßen, doch es reichte, um Zeit zu gewinnen. Kaylane drehte sich um und rannte zurück zur Haustür, stolperte fast über den Türrahmen, drehte sich um und schlug noch einmal in Richtung der Kreatur. Sie wich aus. Elegant. Zu elegant. Dann spürte er, wie etwas seinen Arm streifte. Einer der Fäden. Kaylane schrie auf. Sofort begann sein Unterarm zu kribbeln. Ein taubes Gefühl kroch seine Schulter hinauf. Er wusste, noch ein paar Sekunden länger und auch er würde einschlafen. Mit letzter Kraft erreichte er seine eigene Haustür, knallte sie hinter sich zu und verriegelte sie sofort. Draußen hörte er das Geräusch, wie etwas gegen das Holz schlug. Schwer, gewaltig. Kaylane taumelte rückwärts, atmete flach. Sein Herz raste. Dann erinnerte er sich. Der Dachboden. Dort oben lag eine alte Schrotflinte, ein Erbstück von seinem Großvater. In einer Kiste, zusammen mit ein paar verbliebenen Patronen. Kaylane hatte sie nie angerührt. Aber jetzt? Er rannte die schmale Holztreppe hinauf, zog die Falltür zum Dachboden auf und kletterte in die dunkle, kalte Kammer. Zwischen staubigen Kartons, alten Weihnachtsdekorationen und vergilbten Fotoalben fand er die schwarze, schlichte Kiste. Die Waffe darin war schwer, aber vertraut. Kaylane lud sie mit zitternden Händen. 7 Schuss. Vielleicht genug. Er lauschte. Das Pochen gegen die Tür hatte nachgelassen. Doch die Stille war schlimmer, denn sie bedeutete, dass die Kreatur dachte oder lauerte. Ein leises Kratzen durchbrach die Stille. Nicht von unten, nicht von der Tür, sondern von der Wand des Dachbodens. Kratz, kratz. Etwas suchte einen Eingang. Kaylane hob die Waffe. Seine Finger krampften sich um den Schaft. Dann sah er es. Schatten zwischen den Holzplanken, spinnenartige Beine, die durch die Lüftungsschlitze tasteten. Eines der Beine schob sich langsam hindurch, dann ein weiteres. Er wartete. Das Auge erschien. Kaylane drückte ab. Ein lauter Knall riss das Dachbodenholz auf. Gedärme und Gliedmaßen spritzten nach innen. Die Kreatur zuckte, verkrampfte, sackte zusammen und hing aus dem Schacht wie ein groteskes Insekt. Er starrte auf die dampfenden Überreste, während das Echo des Schusses langsam verhallte. Dann hörte er etwas anderes. Ein Schrei. Doch dieses Mal nicht aus dem Haus der Peraltas, sondern aus der Ferne. Aus der Stadt. Mehr als nur einer. Die Hölle hatte nicht nur bei Joachim begonnen. Hazelwood war erwacht. Und es war hungrig. Kaylane Moreau saß auf dem kalten Holzboden seines Dachbodens, die Schrotflinte noch immer fest in der Hand. Draußen war es totenstill. Keine Sirenen, keine Motorengeräusche, nicht einmal der Wind regte sich. Die dunklen Wolken über Hazelwood flackerten gelegentlich in violettem Licht, begleitet von fernen, dumpfen Donnerschlägen, als würde der Himmel selbst an einer fremdartigen Krankheit leiden. Er kroch zur Dachluke zurück und lauschte. Kein Kratzen mehr. Kein Stampfen. Und doch wagte er sich nicht hinunter. Er wusste, dass Carmella inzwischen verwandelt war. Ihre Kreatur war vielleicht noch draußen, vielleicht aber auch nicht. Als er schließlich doch in sein Wohnzimmer hinunterstieg, war es nicht der Mut, der ihn trieb, sondern das Bedürfnis, das Entsetzliche zu begreifen. Er brauchte Klarheit und er brauchte Sicherheit. Also schob er mit letzter Kraft den schweren Fernsehsessel gegen die Tür, verriegelte alle Fenster und zog die Jalousien zu. Im Bad verband er rasch die Stelle an seinem Arm, an der ihn der Faden der Kreatur gestreift hatte. Die Haut dort war blass und taub, fast gefroren. Doch er blieb wach. Die Müdigkeit wuchs, wie eine Giftwolke, die sich langsam in seinem Kopf ausbreitete. Aber Kaylane biss sich auf die Zunge, um sich wach zu halten. Er versuchte, jemanden zu erreichen. Die Notrufnummer, seine Freunde, sogar den örtlichen Radiosender. Keine Verbindung. Nur das monotone Besetzzeichen oder völlige Stille. Aus der Ferne hörte er einen dumpfen Knall, dann noch einen.
Und dann das Heulen. Nicht das eines Menschen. Auch kein Tier, sondern eine Mischung aus beidem. Kaylin fröstelte. Die Stunden vergingen zäh. Der Fernseher brachte nichts außer belanglosen Nachrichten über Wirtschaftsskandale und die üblichen politischen Streitereien. Kein Wort über Hazelwood. Kein Hinweis auf das, was hier vor sich ging. Er ging im Haus auf und ab, versuchte sich wach zu halten. Gegen 3 Uhr nachmittags, so schätzte er, wurde er kurz unaufmerksam. Für nur einen Augenblick lehnte er sich zurück. Die Lider fielen zu. Nur ein kurzer Moment. Ein Atemzug. Und schon hörte er ein Geräusch aus der Ferne. Das Heulen war näher gekommen. Kaylin riss die Augen auf. Der Himmel draußen war noch immer düster. Das Licht unnatürlich. Und dann roch er es. Rauch. Er stürmte zum Fenster und zog vorsichtig die Jalousien zur Seite. 2 Häuser weiter stand ein Haus in Flammen. Das Feuer schlug trotz des Regens hoch in den Himmel, rot und gierig. Die Nachbarhäuser begannen bereits Feuer zu fangen. Keine Feuerwehr kam, keine Sirenen. Nur der Wind, der den Rauch herantrug. Kaylin wusste, wenn er bleiben würde, würde er verbrennen. Er packte das Nötigste. Die Schrotflinte, ein paar Konservendosen und Snacks, eine kleine Kühltasche mit Wasserflaschen, ein Notfallset aus dem Badezimmer. Und dann stieg er in seinen alten Hatchback. Der Motor stotterte, sprang aber an. Er fuhr los. Langsam, vorsichtig. Die Straßen waren leer. Die Fenster der Häuser entweder zerschlagen oder mit Brettern verrammelt. In einigen sah er Schatten. Menschen? Etwas anderes? Er wusste es nicht. Nach wenigen Minuten Fahrt erreichte er den Stadtrand. Doch was er dort sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Vor ihm keine Straße, keine Ausfahrt, keine Weiterfahrt. Nur eine Wand, kein Bauwerk im klassischen Sinn. Es sah aus wie der Rand eines Filmsets, eine flache Fläche, auf der ein perfektes Abbild der Landschaft gemalt war. Bäume, Straßen, sogar der Himmel, aber unbeweglich. Kaylin trat auf die Bremse. Der Wagen schlitterte und krachte mit voller Wucht gegen die Wand. Alles wurde schwarz. Er kam irgendwann zu sich. Der Sicherheitsgurt hatte ihm ein hässliches Hämatom über die Brust gezogen, aber er lebte. Und das Auto war Schrott. Langsam stieg er aus, schwankte, suchte Halt. Seine Gedanken taumelten. Er glaubte, in einem Traum gefangen zu sein. Alles fühlte sich falsch an, zu glatt, zu vorhersehbar, wie eine Simulation. Der Himmel über ihm war nun fast vollständig grünlich-violett. Blitze zuckten lautlos zwischen den Wolken. Sein Magen knurrte. Seine Lippen waren trocken. Er drehte sich um und war plötzlich anderswo. Im nächsten Moment stand er im Kühlregal eines Supermarkts. Der Boden unter ihm war gefliest. Seine Hände klebten von irgendeinem aufgetauten Wurstprodukt, das er zermalmt hatte. Wie lange war er weg gewesen? Minuten? Stunden? Tage? Er versuchte, sich zu sammeln, doch alles verschwamm. »Kaylin?« Er drehte sich um. Eine junge Frau kam auf ihn zu. Lange dunkle Haare, blasse Haut, ein warmes Gesicht, das ihm bekannt vorkam. »Alles in Ordnung bei dir?« Es war Naila Verdin, eine der Kassiererinnen, die am Wochenende arbeitete. »Wo bin ich?« »Im Markt. Du bist vor etwa 5 Stunden hier angekommen, total neben dir. Du hast Sachen über eine Mauer gemurmelt.« 5 Stunden?« Er war sprachlos. Naila legte ihre Hand auf seine Schulter. »Komm mit, da hinten haben wir uns verschanzt. Du bist nicht allein.« Kaylin folgte ihr. Hinter einem Vorhang aus Paletten und Warenkisten saßen 4 weitere Menschen. Eine kleine Gemeinschaft inmitten des Grauens. Und alle hatten sie das Gleiche gesehen. Menschen, die sich verwandelten, wenn sie einschliefen. Spinale Kreaturen, die aus den Hälsen ihrer Opfer hervorkrochen. Kaelin wusste, Hazelwood war nicht mehr das, was es einst war. Es war ein Nest geworden. Ein Nest für etwas, das nicht aus dieser Welt stammte.
Der provisorische Unterschlupf im hinteren Lagerbereich des Supermarkts war düster und behelfsmäßig. Paletten mit Dosenware und Getränkekisten waren zu einer Art schützender Mauer gestapelt worden. Dahinter lagerten Schlafsäcke, notdürftig ausgelegte Decken und ein paar zerdrückte Müsli-Riegel-Verpackungen. Kaelin setzte sich schwer atmend auf einen Getränkekasten. Die anderen beobachteten ihn. Nyla stellte ihm eine offene Wasserflasche hin. »Du brauchst Flüssigkeit«, sagte sie leise. Ihre Stimme klang müde, zu müde. Kaelin trank einen großen Schluck und betrachtete die anderen, zwei Männer, zwei Frauen. Die eine war blass, mit langen blonden Haaren, übersät mit Tattoos, die unter ihrem ärmellosen Hemd hervorschauten. Sie stellte sich als Saskia Renou vor. Neben ihr saß eine zierliche Frau mit einer dicken Brille, die ihre Augen noch größer wirken ließ. Ihr Name war Tilda Morrow. Der ältere der Männer war wortkarg, mit dichten, zusammengewachsenen Augenbrauen und einem fettigen Kamm über der Stirn. Er stellte sich als Dr. Bastian Kiel vor, ein früherer Psychologe, wie Nyla beiläufig erwähnte. Der letzte war ein schweigsamer, kantiger Mann namens Alien Tavers. Er sprach kein Wort, sondern schnitzte mit einem zerbrochenen Taschenmesser die Spitze eines Wischmops zu einem Speer um. »Du hast also auch eine dieser Dinger gesehen?« fragte Saskia mit heiserer Stimme. Kaelin nickte. »Zwei. Mein Nachbar und seine Frau, sie sind verwandelt worden. Irgendetwas wächst aus ihnen heraus, sobald sie schlafen. Ihre Wirbelsäule, oder was davon übrig ist, entwickelt ein Eigenleben.« Ein kollektives Nicken folgte. Jeder von ihnen hatte das erlebt. Die Transformation. »Ich glaube, es passiert während der RM-Phase«, warf Tilda ein. »Da, wo die Träume entstehen. Etwas nimmt uns dann von innen.« Kaelin fröstelte. »Die Fäden, die aus ihrem Maul kommen, machen dich schläfrig. Fast sofort. Wie ein Gift, das dich zwingt einzuschlafen. Und sobald du schläfst«, sagte Nyla und brach ab. Ihre Stimme zitterte. Ein Moment der Stille entstand, durchbrochen nur vom Kratzen von Aliens Messer auf dem Holzgriff seines improvisierten Speers. Dann hob er plötzlich den Blick. »Ich hatte ein Baby«, murmelte er. »Er hat geschlafen. Immer. Es war sein einziger Trost in dieser Welt. Ich konnte ihn nicht wecken.« Sein Blick war leer. Kaelin sagte nichts. Was konnte man dazu auch sagen? Alien senkte den Kopf und schnitzte weiter. In den folgenden Stunden wechselten sich angespannte Gespräche und lange, schweigende Pausen ab. Jeder der sechs Überlebenden hatte Dinge gesehen, die die Grenzen des Vorstellbaren sprengten. Alte Menschen, deren Köpfe explodierten, wenn sie eingenickt waren, Kinder, die mit glasigen Augen auf den Boden starrten, während ihre Wirbelsäule zuckte und sich verlängerte. Kaelin blickte sich um. Die Fenster des Supermarkts waren verbarrikadiert, die Glastüren am Eingang durch einen Haufen Einkaufswagen versperrt. Die Neonlichter über ihnen flackerten nur noch spärlich. »Gab es seither neue Warnungen?«, fragte Kaelin. »Nur dieselbe Nachricht. Immer und immer wieder«, sagte Tilda und deutete auf ein kleines, tragbares Radio. Sie schaltete es ein. Zunächst nur statisches Rauschen. Dann »Achtung! Kollektives Personal ist vor Ort und bewertet die Situation. Sollten Sie sich in einem Nachtterror der Klasse 4 befinden, bleiben Sie ruhig, bewaffnen Sie sich, bleiben Sie wach. Wiederholen, bleiben Sie wach.« Die Stimme war blechern, monoton, seelenlos. Kaelin seufzte. »Was, wenn wir es nicht schaffen? Was, wenn wir einschlafen?« Saskia schnaubte. »Dann wachsen wir zu wandelnden Rückgraten mit Augen. Herzlichen Glückwunsch.« In diesem Moment, fast wie auf Stichwort, ertönte ein spitzer, schriller Schrei vom vorderen Bereich des Supermarkts. Alle drehten sich gleichzeitig um. Ein zweiter Schrei folgte. Eine Stimme, die sich überschlug, dann abrupt abbrach.
Kaelin griff nach seiner Schrotflinte. Die anderen standen ebenfalls auf, so wachsam wie noch nie. »Bleib zusammen«, flüsterte Nyla. Sie schlichen gemeinsam durch die Regale, an leeren Kühltruhen und umgeworfenen Auslagen vorbei, bis sie die Quelle des Schreis erreichten. Eine junge Frau, blutüberströmt, hing leblos zwischen zwei Regalböden. Ihr Hals war auf groteske Weise verlängert worden. Aus der Wunde ragte eine Kreatur hervor. Ein dünner, ruckartig zuckender Wirbelsäulenwurm mit zuckenden Nervenausläufern. »Tat sie das selbst?« fragte Kaelin fassungslos. »Sie muss eingeschlafen sein. Vielleicht nur für Sekunden«, flüsterte Tilda. Doch ehe sie reagieren konnten, schossen die filigranen Nervenstränge der Kreatur wie feine Drähte in alle Richtungen. Zwei davon trafen Nyla und Tilda. Kaelin riss die Flinte hoch und feuerte. Die Kreatur barst in einem widerlichen Schwall aus Blut, Schleim und Knochensplittern. Aber es war zu spät. Nyla und Tilda sackten zu Boden. Ihre Augen rollten nach hinten, ihre Körper zuckten leicht. »Nein«, murmelte Kaelin und ging zu ihnen. Aus Nyla ragte bereits ein Wirbelansatz. Aus Tilda ein blutiger, zuckender Dorn. Saskia schrie und Ilian stürmte vor, rammte seinen selbstgebauten Speer mit aller Gewalt in Nyla, oder besser gesagt, in das, was aus ihr wurde. Ein entsetzlicher Laut hallte durch den Raum. Dr. Kiel stand wie versteinert. Dann begann er zu lachen, leise zuerst, dann lauter. »Endlich«, murmelte er. »Endlich sind sie hier.« Kaelin wirbelte herum. »Was redest du da?« Doch der Psychologe lächelte nur noch. Ein breites, viel zu breites Lächeln. »Willkommen im letzten Kapitel der Menschheit.« Kaelin wusste, es würde keine Rettung geben. Nicht in dieser Nacht, nicht in dieser Stadt und vor allem nicht, wenn man einschlief.
Kaelin Moreau stand mit zitternden Händen vor dem, was einmal Tilda Morrow gewesen war. Ihre leblosen Augen starrten an die Decke, während das, was aus ihrem Nacken ragte, sich weiterhin leicht bewegte. Ein unnatürlich verlängerter Wirbelstrang, der sich windend wie ein Wurm über die Fliesen schlängelte. Nyla lag direkt daneben, ihr Körper bereits erschlafft, aus ihrem Hals zuckte noch ein letzter Rest Leben, wenn man es überhaupt so nennen konnte. Saskia kauerte in einer Ecke, das Gesicht in den Händen vergraben. Alien stand stoisch neben Kaelin, sein Speer tropfte vom Zehensekret der Kreaturen. Dr. Bastian Kiel hingegen hatte sich in Bewegung gesetzt, ging gemächlich durch die Reihen der Regale, als würde er einen Spaziergang machen. »Was meinst du damit, sie sind endlich hier?« rief Kaelin ihm nach. Bastian blieb stehen, drehte sich langsam um. »Sie haben schon immer geschlafen, Kaelin. Sie sind uralt. Wir sind ihre Träume. Nicht umgekehrt.« Kaelin trat einen Schritt vor. »Du wusstest, dass das passieren würde?« »Nicht genau so, aber ich hatte Theorien.« Bastian lächelte, ein kindliches Funkeln in seinen Augen. »Was, wenn Träume Orte sind? Was, wenn bestimmte Gedanken, besonders im kollektiven Unterbewusstsein, Türen öffnen?« Saskia stand auf, ihre Stimme brüchig. »Du bist verrückt.« »Nein«, antwortete Bastian mit ruhiger Stimme. »Ich bin hellwach.« Ein Knistern ging durch das Radio, das noch immer auf einer Palette hinter ihnen lag. Eine neue Stimme, dieses Mal weniger mechanisch. »Achtung! Kollektive Einheiten sind in Ihrer Nähe. Sollten Sie sich in einem Nachtterror der Klasse 4 befinden, suchen Sie keine Fluchtmöglichkeit. Die Grenze ist stabil. Versuchen Sie nicht, das Gebiet zu verlassen.« Kaelin fröstelte. »Was meinten Sie mit Grenze?« Alien antwortete knapp. »Ich habe es gesehen. Eine Wand. Nicht gebaut, nicht echt. Wie ein Vorhang. Ich wollte fliehen, bin dagegen gelaufen. Es war wie gegen Glas zu schlagen.« Kaelin erinnerte sich plötzlich. Der Aufprall, sein Autounfall, die Wand aus falscher Landschaft. Das war keine Illusion gewesen. »Wir sitzen fest«, sagte er leise. »Nicht nur das. ergänzte Saskia. Wir sind gefangen in irgendetwas, das vorgibt, Realität zu sein. Kaelin schnürte sich seine Schrotflinte wieder um, lud nach und trat entschlossen einen Schritt nach vorne. Ich muss es selbst sehen. Vielleicht gibt es doch einen Weg raus, vielleicht ist irgendwo ein Riss. Ich komme mit, sagte Saskia, die sich sichtlich zusammenriss. Alien sah beide an, nickte. Ich bleibe hier, falls noch was kommt. Keiner schläft, klar? Bastian grinste. Oh, ich gehe mit. Ich liebe Mauern. Kaelin hätte ihn am liebsten im Lager zurückgelassen, doch er wusste, dass er in einer Situation wie dieser nicht noch mehr Menschen isolieren konnte. Es gab kaum noch welche. Und niemand wusste, wie viele noch lebten. Sie verließen den Supermarkt durch den Hinterausgang. Der Himmel war noch immer in unnatürlichem Violett getaucht. Ab und zu schoss grünes Licht durch die dichten Wolken, als würde irgendwo hoch oben etwas Großes blinzeln. Die Straßen waren leer, von Rauchschwaden durchzogen, Trümmer lagen in den Vorgärten und aus manchen Fenstern drang das gedämpfte Wimmern derer, die sich noch versteckt hielten oder derer, die es nicht rechtzeitig geschafft hatten. Nach wenigen Minuten standen sie wieder an der Stelle, die Alien beschrieben hatte. Kaelin erkannte sie sofort. Sein Autowrack lag noch immer an derselben Stelle, die Front vollständig eingedrückt. Der Kühler dampfte noch leicht und vor ihnen nichts. Einfach nichts. Nur eine vollkommen glatte Fläche, etwa 4 Meter hoch, die Straße durchschnitt. Aber anstatt wie eine Wand zu wirken, spiegelte sie das Bild der Umgebung, nur minimal versetzt. Ein Baum, der in der Realität leicht nach rechts geneigt war, stand im Spiegelbild vollkommen gerade. Kaelin trat näher, hob zögerlich die Hand und berührte die Fläche. Sie war kühl, fest und vibrierte leicht, als würde sie atmen. »Das ist keine Wand, das ist ein Käfig«, flüsterte Saskia. »Oder ein Bildschirm«, murmelte Bastian. »Eine Projektion. Die Frage ist nur, wer hält uns hier fest?« Kaelin presste seine Stirn gegen die Fläche. »Ich war hier. Ich bin hier gegen Gefahren. Und jetzt bin ich wieder hier. Aber ich erinnere mich nicht, wie ich zurückgekommen bin.« Bastian trat neben ihn, hob den Finger und malte mit der Kuppe langsam ein Muster auf die Wand. Eine Spirale. »Vielleicht ist das der Punkt, Kaelin. Vielleicht warst du nie wirklich weg. Vielleicht war das nur eine andere Ebene.« Ein tiefes Grollen unterbrach ihre Gedanken. Kein Donner. Eher das Röhren eines gewaltigen Tieres. Kaelin riss den Blick gen Himmel, doch es war nicht oben. Es kam von der anderen Seite der Barriere. Ein Schatten bewegte sich dort. Riesig. Langsam. Bewusst. Ein einzelnes, leuchtendes Auge öffnete sich in der Ferne. Kein Auge, wie man es kennt, es war zusammengesetzt aus kleinen Knochenscheiben, die sich überlappten. Kaelin stolperte zurück. Was ist das? Bastian sah fasziniert aus. Das ist der Träumer, Saskia flüsterte, oder der Schläfer unter der Welt. Plötzlich flackerten Blitze, diesmal direkt über ihren Köpfen. Die Luft knisterte, und ein Schrei, durchdringend und unmenschlich, gellte durch die Straße. »Zurück!« rief Kaelin. Sie rannten, den Weg zurück durch die zerstörten Straßen, an brennenden Gärten vorbei. Überall war nun Bewegung, schemenhaftes Zucken in Fenstern, Schatten, die Mauern entlang krochen. Als sie den Supermarkt wieder erreichten, war das Lager leer. Alien war fort. Zurückgeblieben war nur sein Speer und Blut. Kaelin hob die Waffe auf, während draußen ein weiteres Krachen durch die Nacht ging. Der Käfig hielt sie gefangen, und das, was draußen schlief, begann langsam sich zu bewegen. Die Rückkehr zum Supermarkt war wie der Wiedereintritt in einen Albtraum, der längst nicht mehr aus Schatten bestand, sondern aus allzu greifbarer Realität. Kaelin Moreau stand mit klopfendem Herzen im hinteren Lagerraum, sein Blick auf die dunklen Blutflecken gerichtet, wo Alien Tavers zuletzt gestanden hatte. Von ihm fehlte jede Spur.
Nur sein improvisierter Speer lag noch da, blutverschmiert, als hätte er ihn in letzter Sekunde losgelassen oder verloren. Er war stark. Wenn ihn etwas erwischt hat, dann war es nicht irgendeine Kreatur, flüsterte Saskia Renu, die sich langsam und mit vorsichtigen Schritten umsah. Kaelin hob den Speer auf. Das Holz war gesplittert, aber die Spitze war noch brauchbar. Dann drehte er sich zu Dr. Bastian Kiel um, der mit ausdrucksloser Miene auf die leeren Schlafplätze starrte. »Hast du etwas gesehen, während wir weg waren?«, fragte Kaelin, seine Stimme rau vor Erschöpfung. »Nur das Übliche«, sagte Bastian und drehte sich langsam zu ihnen um. »Ein Rauschen in der Luft, das Knistern von Dingen, die sich nicht sehen lassen wollen«, und ein Flüstern, das meinen Namen kannte. Kaelin schüttelte den Kopf. »Ich kann langsam nicht mehr unterscheiden, ob du wahnsinnig bist oder einfach zu viel verstehst.« »Vielleicht beides«, antwortete Bastian und lächelte. Es war kein freundliches Lächeln. Saskia zog eine Konservendose aus einem der Vorratskisten, setzte sich in die Ecke und rieb sich die Augen. »Wie lange können wir das noch durchhalten? Ich bin jetzt fast 3 Tage wach. Mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich zerspringen.« Kaelin nickte. Er hatte das Zeitgefühl längst verloren. Nur durch die regelmäßigen Blitze am Himmel konnte man noch grob zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Doch selbst das war trügerisch. Der Schlafmangel hatte sich tief in seine Gedanken gefressen. Seine Sinne spielten ihm Streiche. Manchmal glaubte er, Bewegungen in seinem Augenwinkel zu sehen, nur um sich dann selbst der Täuschung zu bezichtigen. »Wir müssen uns abwechseln«, sagte er leise. »Wachposten. Immer mindestens 2 gleichzeitig wach. Vielleicht gibt es doch noch einen Weg. Raus. Oder wenigstens einen Ort, der sicherer ist.« Doch noch während er diese Worte sprach, begann das Radio erneut zu rauschen. Die Stimme war diesmal leiser, brüchiger, nicht mehr die synthetische Stimme der Warnungen, sondern eine menschliche. Eine, die klang, als würde sie aus weiter Entfernung flüstern. »Bitte, hören Sie, wenn Sie dies empfangen, schlafen Sie nicht ein, bleiben Sie wach. Die Entität, sie ernährt sich vom Schlafbewusstsein. Sie kann nur existieren, wenn Sie träumen. Dann knacken, zischen. Bitte, richten Sie sich selbst, wenn die Infiltration begonnen hat.« Ein dumpfer Schlag hallte durch den Supermarkt. Irgendwo zwischen den Gängen war etwas umgefallen. Vielleicht ein Produktregal, vielleicht auch etwas anderes. Saskia erstarrte. »Hast du das gehört?« Kaelin hob sofort die Schrotflinte. »Jemand oder etwas ist da.« Bastian zuckte nicht einmal mit der Wimper. »Vielleicht ist es nur das Bewusstsein der Stadt, das sich neu ordnet.« »Oder Alien, der gerade in ein Monster verwandelt wird«, murmelte Saskia. Sie verließen den Lagerraum und bewegten sich durch die dunklen, von Neonlicht nur spärlich beleuchteten Gänge. Die Reihen mit Cornflakes und Reinigungsmitteln wirkten wie endlose Korridore eines Labyrinths. Kaelin spürte, wie sein Puls sich beschleunigte. Jeder Schatten, jedes Geräusch, alles war potenziell tödlich. Dann plötzlich ein schlurfendes Geräusch. Schritte. Ein Körper kam um die Ecke. Es war Alien. Aber er war nicht mehr der gleiche. Sein Gesicht war grau, die Augen halb geschlossen. Die Haut schien sich an manchen Stellen abzulösen. Er schien noch zu atmen. Langsam, wie in Trance. Kaelin hob die Waffe. »Alien?« Keine Antwort. Doch dann öffnete Alien die Augen. Komplett weiß. Er machte einen Schritt auf sie zu, dann noch einen. »Nicht schlafen«, flüsterte er heiser. Kaelin senkte langsam die Waffe. »Du bist noch da drin, nicht wahr?« Alien nickte kaum merklich. Dann begann er zu zucken. Erst leicht, dann stärker. Er griff sich an den Hals. Kaelin erkannte das Muster. »Er verwandelt sich«, schrie Saskia. Kaelin reagierte sofort. Ein gezielter Schuss traf Elian in die Brust. Der Körper sackte zu Boden. Aus seinem Nacken ragte bereits ein zitternder Dorn, blutig, pulsierend. Doch diesmal war er noch nicht vollständig entwickelt. Kaelin trat nach vorne und zertrat die herauswachsende Kreatur mit dem Stiefel, zerdrückte sie, bevor sie sich entrollen konnte. Alien zuckte noch einmal. Dann lag er still. »Das war nicht mehr er«, sagte Kaelin mit trockener Stimme. Saskia wandte sich ab und würgte. Bastian starrte in die Leere. Dann sagte er etwas, das Kaelin das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Er hat euch die Antwort gegeben.« »Was meinst du?«, fragte Kaelin. Bastian drehte sich langsam zu ihm. »Er hat es gesagt. Nicht schlafen. Das ist keine Metapher. Es ist ein Kampf gegen unser eigenes Bewusstsein. Wenn du aufgibst, wenn du einschläfst, übernimmst du nicht nur den Traum, sondern du wirst zum Traum. Und Träume sind formbar, manipulierbar, gefährlich.« Kaelin fühlte, wie seine Lider schwerer wurden, seine Muskeln zitterten. Er hatte keine Vorstellung, wie lange er schon wach war. 50 Stunden? 60? »Wir brauchen etwas«, murmelte er. »Koffein, Schmerz, Geräusche, irgendetwas, das uns wach hält.« Saskia nickte. »Ich habe irgendwo noch ein Notfallset mit Aufputschmitteln, die guten alten Wachmacher aus meiner Zeit im Schichtdienst.« Kaelin sah sich um, sah die dunklen Gänge, die von Flüstern erfüllt waren, das aus den Wänden zu dringen schien. Dann ein neuer Laut. Nicht menschlich. Nicht von dieser Welt. Ein Kratzen. Ein Ziehen. Und aus den Lautsprechern über ihnen kam eine neue Stimme. »Letzter Hinweis. Sie befinden sich innerhalb einer manifestierten RM-Zone. Der Träumer beobachtet. Bleiben Sie wach.« Kaelin blickte zur Decke. Ein riesiges, durchscheinendes Auge blickte aus der Dunkelheit über dem Regal auf ihn herab. Und es blinzelte. Der Blickkontakt mit dem riesigen Auge über den Supermarktregalen hielt nur einen einzigen Atemzug lang. Und doch fühlte es sich für Kaelin Moreau an wie eine Ewigkeit. Es war durchscheinend, fast geisterhaft, aber klar genug, um jedes Detail zu erkennen. Feine Nervenbahnen durchzogen die Iris. Die Pupille war ein tiefes Schwarz, das nicht nur Licht verschluckte, sondern auch Hoffnung. Und dann war es weg. Einfach so. Ein Zucken im Blickwinkel, eine Bewegung der Realität, die sich anfühlte wie ein Fehler in einer schlechten Simulation. Kaelin trat einen Schritt zurück, der Griff um seine Schrotflinte fester als zuvor. Saskia Renou stand an seiner Seite. Beide spürten die erdrückende Stille, die dem Verschwinden des Auges folgte. Nur Dr. Bastian Kiel wirkte unbeeindruckt, ja, beinahe zufrieden. »Es beobachtet uns. Vielleicht hat es uns auserwählt«, sagte er in beinahe ehrfürchtigem Tonfall. »Ich will nicht auserwählt sein«, zischte Saskia. »Ich will hier raus. Ich will schlafen, ohne dass mir Knochen aus dem Hals wachsen.« Kaelin schluckte trocken. Er war nun seit über 3 Tagen wach. Vielleicht sogar 4. Sein Zeitgefühl war zerrüttet. Erinnerungen verschwammen. Er wusste nur, dass er nicht allein war. Nicht mehr. Und dass das bedeutete, es gab vielleicht noch eine Chance. Zurück im Lagerraum des Supermarkts saßen sie zu dritt im Licht einer flackernden LED-Lampe. Die Vorräte wurden knapp. Die Konservendosen reichten vielleicht noch für 2 Tage, das Wasser für einen. Schlaf war keine Option. Jeder wusste, dass der Schlaf den Tod bedeutete oder Schlimmeres. Saskia hatte ein kleines Kästchen hervorgeholt, darin 3 silberne Streifen mit Tabletten. »Ich habe diese hier früher genommen, wenn ich Doppelschichten hatte. Eigentlich nicht zugelassen. Halten dich wach wie ein Alarm im Kopf.« »Nebenwirkungen?«, fragte Kaelin. »Halluzinationen, Herzrasen, Aggressionen«, antwortete sie trocken. »Aber du stirbst nicht daran, zumindest nicht so schnell wie durch das hier.« Sie deutete auf die blutverschmierte Stelle, an der Alien Tavas zusammengebrochen war.
Kalen nahm eine der Tabletten, zögerte einen Moment, dann schluckte er sie mit einem Schluck abgestandenem Wasser herunter. Sofort brannte es in seiner Kehle, als hätte er Säure geschluckt, aber seine Sinne wurden schärfer. Der Nebel in seinem Kopf begann sich zu lichten, zumindest ein wenig. Bastian Kiel hatte sich in der Zwischenzeit einen Stift und einen alten Lieferschein genommen. Er kritzelte darauf Kreise, Linien, Zeichen, die aussahen wie eine Mischung aus alten astrologischen Symbolen und anatomischen Skizzen. Kalen beobachtete ihn mit Argwohn. »Was tust du da?« fragte er. »Ich versuche zu verstehen«, antwortete Bastian ruhig. »Diese Wesen, diese Spinalwesen, sie agieren nicht planlos. Es ist ein Muster. Alles, was sich wiederholt, ist Teil einer Sprache. Und Sprache bedeutet Intelligenz. Du meinst, sie kommunizieren? Ich meine, sie führen Krieg.« Saskia stand auf. »Wenn das hier ein Krieg ist, dann sind wir die letzte Bastion.«
»Falsch«, sagte Bastian. »Wir sind das Schlachtfeld.« In diesem Moment brach etwas durch das Lüftungsgitter über ihnen, nicht mit Gewalt, sondern schleichend, wie ein Nebel, der plötzlich Substanz annimmt. Dünne Nervenstränge tasteten sich langsam durch das Gitter, suchten die Luft ab, als könnten sie die Körperwärme spüren. Kalen riss die Schrotflinte hoch, zielte, zögerte und feuerte. Das Gitter explodierte, Metallteile und Gewebe fielen auf den Boden, begleitet von einem widerlichen Zischen. Stille. Dann begann die Decke zu vibrieren. Nicht wie bei einem Erdbeben, sondern wie ein riesiger Körper, der sich über ihnen bewegte. »Sie wissen jetzt, wo wir sind«, flüsterte Saskia. »Wir müssen hier raus. Noch heute Nacht«, sagte Kalen entschlossen. »Wohin?«, fragte Bastian. »In den Untergrund, in die alten Versorgungsstollen. Ich erinnere mich an einen Zugang hinter dem Einkaufszentrum. Wurde nie richtig versiegelt.« »Ein Tunnel reicht nicht, um ihnen zu entkommen«, warf Bastian ein. »Aber er reicht vielleicht, um uns Zeit zu verschaffen.« Kalen packte, was sie tragen konnten. Ein paar Konserven, eine Wasserflasche, ein provisorisches Verbandset und den Rest der Tabletten. Jeder von ihnen wusste, dass die nächste Schlafphase vermutlich nicht überleben würden. Also zählte jede Stunde, jede Minute, jeder Atemzug. Sie verließen den Supermarkt durch einen Notausgang im Lager. Die Luft draußen war dicker als zuvor. Der Himmel glühte nun in einem ungesunden Grünton. Blitze tanzten geräuschlos über den Horizont. Die Gebäude um sie herum wirkten wie Attrappen. Fassaden ohne Tiefe, leere Fenster wie tote Augen. »Das ist nicht mehr unsere Welt«, sagte Saskia. »Vielleicht war sie es nie«, antwortete Bastian. Der Zugang zu den Stollen lag hinter einem verwilderten Zaun, halb unter einem alten Werbeschild verborgen. Kalen zwängte sich hindurch, die rostige Luke war überraschend leicht zu öffnen, als hätte sie nur darauf gewartet. Der Schacht führte in die Dunkelheit, feucht, modrig, aber stabil. Sie stiegen hinab, Stufe für Stufe, Geräusch für Geräusch. Kein Licht begleitete sie, nur die flackernde Taschenlampe, die Kalen bei sich trug. Als sie den Boden erreichten, breitete sich ein Tunnel vor ihnen aus. Und darin Stimmen, Flüstern, aber nicht ihre eigenen. Saskia flüsterte, »Hörst du das auch?« Kalen nickte. »Sie sind schon hier unten.«
Der Tunnel unter Hazelwood war enger, als Kalen Moreau es in Erinnerung hatte. Feuchte Wände aus rohem Beton zogen sich wie pulsierende Adern durch das Erdreich. Die Luft war abgestanden, beinahe zäh. Jeder Schritt hallte in der Dunkelheit wider, als würde die Erde selbst zuhören. Nur die Taschenlampe, die Kalen fest umklammerte, warf ihren schmalen Lichtkegel nach vorn, wo sich das Dunkel wie ein offener Schlund auftat. Saskia Renou ging direkt hinter ihm. Ihre Atmung war flach und gepresst. Der Abstieg hatte sie Kraft gekostet, wie auch die vergangenen Nächte ohne Schlaf. Kalen konnte hören, wie ihre Schuhe durch das Wasser am Boden schlappten, konnte spüren, wie ihre Angst zunahm, je weiter sie sich von der Oberfläche entfernten. Dr. Bastian Kiel folgte in einigen Schritten Abstand. Er murmelte ununterbrochen vor sich hin.
Worte in einer Sprache, die weder Kaylin noch Saskia kannten. Vielleicht war es Latein. Vielleicht war es Wahnsinn. Vielleicht beides. »Wo führen diese Stollen hin?«, fragte Saskia leise. »Alte Versorgungsschächte. Strom, Wasser, Datenkabel. Einige führen bis unter die alte Bibliothek oder das Gemeindehaus. Ich war als Kind mal hier unten mit meinem Bruder. Wir sind geflüchtet, als ein streunender Hund uns verfolgt hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich freiwillig zurückkehre.« »Wir sind nicht allein hier«, sagte Bastian plötzlich. Seine Stimme war klar, fast nüchtern. »Etwas kriecht uns nach. Es riecht uns.« Kaylin blieb stehen. Der Luftzug im Tunnel war kaum wahrnehmbar, doch nun war er eindeutig kühler und feuchter. Ein süßlich-fauliger Geruch hatte sich eingeschlichen. Verwesung gemischt mit Eisen, das unverkennbare Aroma getrockneten Blutes. Dann hörten sie es. Ein leises, rhythmisches Klackern. Wie viele kleine Glieder, die gegen Stein schlagen. Zuerst nur entfernt, dann immer näher. Kaylin wirbelte herum, richtete die Taschenlampe zurück den Gang hinauf. Im Kegel des Lichts schimmerte für einen Moment etwas Glitschiges. Weiß und rötlich, mit dunklen Adern. Dann verschwand es wieder in der Dunkelheit. »Lauft«, sagte er. Sie setzten sich in Bewegung. Nicht rennend, sondern schnell und vorsichtig. Jeder Schritt ein Risiko. Die Wände wirkten nun näher, als würden sie sich bewegen, atmen, zusammenziehen. »Sie kommen nicht aus einer anderen Welt«, sagte Bastian plötzlich, während er sich an Saskias Schulter klammerte. »Sie kommen aus uns selbst, aus unseren Knochen, unserem Rückenmark. Unsere Wirbelsäule ist ein Tor, kein Schutzschild.« Saskia drehte sich um. »Was redest du da?« Doch Kaylin hörte nicht mehr zu. Er konzentrierte sich auf den Gang vor ihnen. Nach einigen weiteren Metern öffnete sich der Tunnel zu einer alten, wartungsfreien Kammer. An der Decke hingen rostige Rohre, einige davon tropften noch. In der Mitte standen verlassene Werkbänke und Schaltschränke mit zersplitterten Scheiben. »Hier können wir kurz verschnaufen«, sagte Kaylin. Saskia lehnte sich gegen eine Wand, atmete schwer. Bastian trat in die Mitte des Raumes, drehte sich langsam um sich selbst, als würde er etwas spüren, das für die anderen unsichtbar war. Kaylin schloss die Tür, legte ein rostiges Eisenrohr davor. Es war kein Schutz, aber vielleicht würde es ihnen ein paar Minuten verschaffen. Dann kam der nächste Hieb gegen ihren Verstand. Saskia kippte plötzlich zur Seite. Ihre Augen weit aufgerissen. Der Körper zitterte. »Saskia!« rief Kaylin und kniete sich zu ihr. »Ich habe nur geblinzelt. Nur ganz kurz.« Ihr Kopf zuckte zur Seite. Ein leises Knacken war zu hören. Kaylin schüttelte sie. »Nicht einschlafen. Bleib bei uns.« »Ich sehe sie«, flüsterte sie. »Die Träumer, sie sind so alt, so groß. Sie träumen von uns.« Kaylin spürte, wie sein Herz raste. Saskia zuckte erneut. Aus dem Kragen ihres Pullovers ragte etwas Weißes hervor, ein Wirbelknochen. »Nein, nicht du auch!« Er riss an ihrem Kragen, sah, wie sich der Knochen durch das Fleisch schob, langsam, aber unerbittlich. Ihre Wirbelsäule war dabei, sich umzukehren, sich zu offenbaren. Bastian trat heran. »Du kannst erst sie nicht mehr retten.« Kaylin schrie ihn an. »Geh weg! Ich rette sie! Ich!« Seine Stimme brach. Er griff nach dem Speer, hob ihn über Saskias Brust und zögerte. Ihre Augen waren klar, wach, voller Angst. »Bitte«, hauchte sie. Dann kam der Laut. Ein Riss. Ihr Schädel öffnete sich nicht wie bei den anderen. Nein, er spaltete sich. Und aus der Mitte kroch ein Wesen, das Kaylin nie wieder vergessen würde. Es war nicht nur ein Wirbelwurm. Es war ein ganzer Strang aus nervösem, zuckendem Gewebe, das sich in Spiralen wand. Er schrie auf, stieß den Speer nach vorn. Ein Ruck, ein Knirschen, und das Ding schrie auf, und nicht mit Lauten, sondern mit Gedanken. Kaelin spürte die Angst, ihre Angst. Und dann war es vorbei. Saskia lag reglos da, ihr Körper erschlafft. Das Wesen bewegte sich nicht mehr. Bastian kniete sich neben ihn. »Du hast sie erlöst«, Kaelin sackte zusammen. Sein Körper zitterte. Er war müde, zu müde. Der Gedanke an Schlaf war wie Gift und zugleich wie Erlösung. »Du darfst nicht schlafen«, sagte Bastian. »Noch nicht. Nur einer von uns muss wachen.« Kaelin starrte ihn an. »Und was, wenn du einschläfst?« Bastian lächelte. »Dann bist du dran.« Kaelin legte sich auf den kalten Betonboden, die Schrotflinte neben sich, die Lider schwer, die Dunkelheit lockte, aber er widerstand. Noch. Oben über ihnen lachte etwas. Ein Lachen, das wie das Echo eines uralten Gottes klang. Die Träumer wachten. Und sie warteten. Die Dunkelheit war nicht mehr nur ein Zustand. Sie war ein Wesen. Sie lebte, atmete, kroch durch die Stollen wie ein unsichtbares Tier, das darauf wartete, dass seine Beute blinzelte. Kaelin Moreau wusste das jetzt. Er hatte es gespürt, als er auf dem kalten Boden der alten Wartungskammer lag, die Waffe neben sich, den Speer noch voller Blut, das nicht Saskias war, und doch auch irgendwie schon. Dr. Bastian Kiel saß am Rand des Raumes, den Rücken gegen eine Stahlröhre gelehnt, das Gesicht halb im Schatten, halb im sterbenden Licht der Taschenlampe, die langsam zu flackern begann. Die Batterien gaben nach, wie ihre Körper, wie ihre Geister. »Wie lange noch?« flüsterte Kaelin, seine Stimme rau wie Sandpapier. »Zeit spielt keine Rolle mehr«, antwortete Bastian. »Nicht hier unten, nicht in diesem Zustand. Wenn der Schlaf zu dir spricht, brauchst du keine Uhren.« Kaelin richtete sich mühsam auf. Jeder Muskel brannte. Die letzten Aufputschmittel hatten ihre Wirkung längst verloren. Er war müde. So müde. Aber etwas hielt ihn noch. Vielleicht Schuld. Vielleicht Hass. Vielleicht die leise Hoffnung, dass jenseits dieser Tunnel noch irgendetwas wartete, das nicht aus Wirbeln und Fleisch bestand. »Was bist du wirklich?« fragte er Bastian. Der Psychologe drehte den Kopf leicht. »Ich bin ein Überbleibsel. So wie du. Nur, dass ich früher wusste, was kommt. Du redest, als wärst du nicht mehr menschlich.« Bastian schmunzelte. »Vielleicht bin ich das nicht mehr. Vielleicht habe ich zu lange hineingeschaut.« »Worin?« Bastian zeigte mit dem Finger an die Decke, an die dicken Betonwände, an den Boden. »In den Traum, Kaelin. In die Falten der Welt. Dorthin, wo Realität auf Vorstellung trifft und nicht weiß, was sie wählen soll.« Kaelin konnte nicht folgen. Oder wollte es nicht. Er stand auf, tastete sich zur Tür und schob das Eisenrohr zur Seite. Der Gang dahinter war noch immer still, aber das bedeutete nichts. In Hazelwood war Stille gefährlicher als Lärm. »Wohin gehst du?« rief Bastian ihm hinterher. »Ich suche nach einem Ende«, sagte Kaelin, »oder einem Anfang.« Er ging, Schritt für Schritt. Die Taschenlampe in der Hand, das Licht flackernd, die Dunkelheit an seiner Haut klebend. Der Gang führte weiter in die Tiefe, durch kleinere Wartungsschächte, vorbei an vergessenen Rohren und verrosteten Türen. Einmal glaubte er, das Atmen von etwas Großem zu hören, das über ihm lag, als würde die Erde selbst schlafen und von seinen Bewegungen träumen. Dann kam er an eine Tür, anders als die anderen, neu, metallisch. Ein rotes Licht blinkte darüber, fremd, nicht wie etwas aus Hazelwood. Er trat näher, legte die Hand an den Griff. Die Tür öffnete sich lautlos. Dahinter ein Raum, groß, leer, kalt. An den Wänden Bildschirme. Hunderte. Jeder zeigte einen anderen Ort, ein Schlafzimmer, eine Schule, eine Kirche, ein Operationssaal, ein Supermarkt. Alles Orte, in denen Menschen schliefen oder schliefen gelassen wurden, und in der Mitte des Raumes ein Stuhl, darauf eine Gestalt. Der Mann, der in Kalens Albträumen aufgetaucht war. Buschige Augenbrauen, ein zu breites Grinsen, der Kamm wie frisch gezogen. »Hallo, Kalen«, sagte er. Kalen hob die Schrotflinte. »Was bist du?« »Ich bin der Sandmann«, antwortete die Gestalt. »Oder was davon übrig blieb. Du hast sie alle getötet. Ich habe sie nur geweckt.« Kalen trat näher, die Schrotflinte fest im Griff. »Warum?« »Weil ihr vergessen habt, was Träume sind. Weil ihr euch sicher fühltet. Weil ihr geglaubt habt, dass die Nacht euch schützt. Und du bist hier, um uns zu bestrafen? Ich bin hier, um euch daran zu erinnern.« Kalen drückte ab. Die Schrotflinte knallte. Doch nichts geschah. Der Mann saß noch immer da, unversehrt. Sein Grinsen wurde breiter. »In Träumen stirbt niemand wirklich. Sie verändern sich nur.« Die Monitore an den Wänden flackerten. Kalen sah sich selbst, wie er in seinem Bett lag, tief schlafend, die Augen zu, das Gesicht ruhig. Er fiel auf die Knie. »Du bist nie aufgewacht, Kalen«, sagte der Sandmann. »Du träumst noch immer.« Kalen spürte, wie seine Glieder taub wurden, wie seine Augenlider schwer wurden. »Ich will aufwachen.« »Dann wach auf«, flüsterte der Sandmann und lachte. Kalen schrie. Doch es kam kein Laut mehr aus seinem Mund.
Kalen Moreau lag auf dem kalten Boden des metallenen Raumes. Sein Herz raste, doch sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Alles schien plötzlich weit entfernt, wie durch ein trübes Fenster betrachtet. Die Lichter der Monitore flackerten, tauchten den Raum in unstete Schatten, die sich wie lebendige Wesen über die Wände zogen. Der Sandmann saß noch immer reglos im Stuhl. Seine Augen glänzten, als wären sie aus geschmolzenem Glas, in dem sich Bilder bewegten, Gesichter, Albträume, Erinnerungen. In seinem Lächeln lag keine Bosheit, aber auch keine Gnade, nur kalte Beobachtung. »Du glaubst noch immer, es gäbe einen Unterschied zwischen Traum und Realität«, sagte er, und seine Stimme hallte in Kalens Schädel wie ein Echo, das nicht enden wollte. »Doch dieser Ort hier ist beides.« Kalen versuchte, sich zu rühren, doch seine Arme waren schwer wie Blei. Die Welt begann zu verschwimmen. Linien lösten sich auf. Der Boden fühlte sich an wie Wasser, dann wie Glas, dann wie Fleisch. Geräusche wurden zu Farben, Licht zu Schmerz. War das der Tod oder das Erwachen? »Ich will nicht sterben«, murmelte er, kaum hörbar. »Du bist schon tot«, antwortete der Sandmann, »zumindest der Teil von dir, der sich erinnerte, wie es war zu leben.« Die Monitore wechselten die Bilder. Hazelwood war nicht mehr zu sehen. Stattdessen zeigten sie sterile Räume, Krankenhäuser, Betten mit Menschen daran angeschlossen, Apparate, die piepsten, Maschinen, die Atmung imitierten, und dazwischen Gesichter. Kalens Gesicht. Wieder und wieder. In unterschiedlichen Zimmern, in verschiedenen Altersstufen. Er war überall, oder er war nirgends. »Du wurdest ausgewählt«, flüsterte der Sandmann. »Du warst ein starker Geist, hartnäckig, unnachgiebig. Wir wollten sehen, wie lange du standhalten kannst.« Kalen verstand nicht oder wollte nicht verstehen. »Was ist das hier? Ein Experiment, eine Folter?« »Ein Filter«, sagte die Gestalt ruhig, »ein Sieb für Seelen. Manche wachen auf, andere zerbrechen, und wenige gehören nun uns.« Die Tür hinter Kalen öffnete sich knarrend. Dr. Bastian Kiel trat ein. Doch er war nicht mehr der zerzauste Psychologe aus dem Supermarkt. Sein Körper war glatt, straff, sein Blick ruhig, sein Gang geschmeidig. Etwas war in ihn gefahren oder aus ihm herausgekommen.
Du hast ihn also gefunden, sagte Bastian zum Sandmann. Er hat sich selbst gefunden, antwortete dieser. Kaelin sah sie an, beide, und in ihren Gesichtern erkannte er nun die Ähnlichkeit, nicht im Äußeren, im Ausdruck, in der Stille zwischen den Worten. »Was wollt ihr von mir?« stieß er hervor. »Gar nichts mehr«, sagte Bastian. »Du hast deinen Teil erfüllt. Jetzt wirst du integriert.« In diesem Moment veränderte sich die Welt erneut. Der Boden brach auf, als würde er aus Papier bestehen. Kaelin fiel, aber nicht nach unten, sondern in sich selbst hinein, tiefer und tiefer, durch Erinnerungen, durch Gedanken, durch verlorene Träume. Er sah seine Kindheit, seine Mutter, den Supermarkt, den ersten Tag in Hazelwood, Joachim auf der Veranda, Saskia, wie sie lachte, Tilda, Nyla, Alien, alles zerrissene Fragmente, als hätte jemand seine Geschichte zerschnitten und die Seiten wahllos durcheinander geworfen. Und dann Stille. Kaelin schlug die Augen auf. Er lag in einem Bett. Die Decke war weiß. Das Licht grell. Neben ihm piepste ein Monitor. Ein Mann in weißem Kittel trat ein. »Willkommen zurück, Mr. Moreau. Sie hatten einen langen Weg hinter sich.« Kaelin konnte nicht sprechen. Seine Kehle war trocken, seine Lippen rissig. Sie waren Teil eines experimentellen Programms zur Erforschung des kollektiven Traumbewusstseins. Es gab Zwischenfälle, aber sie haben durchgehalten. Sie sind stark. Kaelin blinzelte. Er sah sich um. Andere Betten, andere Menschen, manche wach. Manche in tiefer Bewusstlosigkeit und an den Wänden. Bilder, Diagramme von Wirbelsäulen, von neuronalen Netzen, von Dingen, die er gesehen hatte oder geträumt. »Wir nennen es Nocturne-Projekt«, sagte der Arzt. »Sie waren einer der Ersten, der Träumer.« Kaelin drehte den Kopf. Im Spiegel an der Wand sah er sich selbst, blass, abgemagert. Und in seinen Augen eine Bewegung, etwas drehte sich. Ein winziges Zucken unter der Haut seines Nackens. Der Spiegel zerbrach. Und Kaelin lachte. Nicht aus Freude, nicht aus Wahnsinn, sondern weil er endlich verstand, dass es keinen Ausweg gab. Der Traum hatte ihn nie verlassen. Er war nur tiefer geworden. Und jetzt war er wach.